Hallo und herzlich willkommen bei Voran Apport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voran Apport. Mein heutiger Gast ist die Hundetrainerin Christine Vogt. Sie kommt aus einer klassischen Jägerfamilie, ist Richterin und unter anderem Obfrau für das Prüfungs- und Richterwesen des JGV Lüneburger Heide. Christine bildet seit vielen Jahren Jagdhunde verschiedenster Rassen aus. Aufgrund ihrer zahlreichen Erfahrungen in der Jagdhundeausbildung und im Jagdhundewesen wollen wir uns heute die Vorbereitung der Junghunde auf die Anlagenprüfung zum Thema machen. Hallo liebe Christine, schön, dass du dabei bist.
Eva, vielen Dank für die Einladung.
Wir starten mit der Schnellfragerunde. Ich gebe dir immer zwei Antworten zur Auswahl und du antwortest mit dem Wort, was dir näher zusagt. Die erste Frage wäre Dackel oder Drahthaar?
Drahthaar.
Retriever oder Bracke?
Retriever.
Führst du Prüfungen, bevor du mit den Hunden in den Jagdeinsatz gehst oder eher andersrum?
Andersrum.
Was sind deine Prüfungsziele? Eher Brauchbarkeit oder VGP?
VGP.
Und zuletzt Treibjagd oder Drückjagd?
Beide. Vielleicht noch mehr Treibjagd.
Okay, ausnahmsweise.
Okay.
Perfekt. Erzähl uns doch ganz kurz von deinen Hunden. Wie viele Hunde hast du? Was für Hunde? Was machen die bei dir?
Ja, also ich komme, wie du ja schon erwähnt hast, aus einer Jägerfamilie. Das heißt, auch da zu Hause gab es schon immer Hunde. Ich bin mit Hunden groß geworden im Hundekorb. In der Fraktion Terrier und Teckel. Also ich habe quasi klein angefangen, habe meinen Vater immer mit begleitet zur Jagd und auch bei der Hundeausbildung. Und irgendwann war dann ganz klar der Wunsch nach einem eigenen Hund da. Logischerweise angefangen mit Terrier. Zwei Terrier durchgeführt und ja, mit der Zeit wird man dann ja auch älter und dann verändert sich so ein bisschen das Jagdverhalten oder man möchte auch mal was Neues und der Wunsch nach einem großen Hund war schon immer mal da und eigentlich stand dann auch ganz schnell für mich fest, dass es ein Vorstehhund werden soll, weil eben einfach flexibel einsetzbar und kann ich fast alles mitmachen. Ja, so, dann kam die nächste Entscheidung, Kurzhaar oder Drahthaar. Da war dann immer noch die Frage sehr groß, weil ich muss dazu sagen, langhaarige Hunde sind nicht meine Favorites. Also hat sich schnell die Frage für mich erklärt. Und somit ist dann meine Kurzhaarhündin Bente vom Nordlicht 2017 bei mir eingezogen. Damit ist die Reise in das Vorstehhundelager gestartet. Und ja, wir haben dann einfach alles so gemacht, was man machen muss. Und irgendwie, je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto mehr kam auch der Wunsch einfach, einfach mal was Neues auszuprobieren, also im Vorstehhundebereich. Und ich habe angefangen, einfach auch in den Ausbildungsgruppen mitzulaufen. Ich habe angefangen, bei anderen Gruppen zu unterstützen. Schnell habe ich auch eigene Gruppen übernommen und stand dann mehr oder weniger schon auf der anderen Seite. Und habe dann auch dadurch das Interesse an dem Richten bekommen und bin auch mit in die Richterszene reingerutscht. Und somit kam dann auch, ja, oder ging der Start für das Richterwesen los. Der Wunsch nach einem Drahthaar ist aber noch geblieben tatsächlich. Und 2020 kam dann der Drahthaar, also dann so Borsti aka Madu vom Spanger Forst ein. Und dieser Hund hat nochmal alles über Bord geworfen und mich tatsächlich persönlich an meine Grenzen gebracht, aber im rein positiven Sinne. Und ich finde es einfach super spannend, den Unterschied zwischen Kurzhaar und Drahthaar. Also man merkt es einfach schon und die Mischung macht's. Also diese beiden Hunde kann ich wirklich fast überall für alles einsetzen und jeder hat so seine eigenen Charaktereigenschaften und Stärken. Ja, der Kurzhaar ist zum Beispiel so mein Nachsuchenhund. Dann habe ich den mit dem Drahthaar kann ich alles machen. Also es ist ein unfassbarer, hochpassionierter, willensstarker Hund. bin ich total von überrascht. Und ja, dann ist die Liebe dem Drahter hängen geblieben und somit zog dann noch der zweite Drahter ein. Also summa summarum besitze ich zwei Drahter und einen Kurzer. Die jüngste Drahterhündin steht jetzt vor ihrer VGP. Also das ist quasi jetzt mein Ausbildungshund in diesem Jahr. Und ja, sie muss jetzt auch alles Weitere durchlaufen. Genau, ansonsten sind die Hunde jeden Tag mit uns im Revier, auf Kontrollrunden, Revierrunden und Co. Die kleine Hündin steht selbstverständlich im Training. Also wir gehen zwei, dreimal ins Revier zum Trainieren und ansonsten wirklich jeden Tag zu Hause, immer wieder zurück zur Basis. Viele Dinge kann man eben einfach auch in Haus und Garten absolvieren und trainieren. Genau.
Ja, cool. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass einem nach dem Terrier noch was schocken kann, oder?
Doch, Borsti hat es rausgerissen. Also ich war auch überrascht, aber die hat es in sich gehabt, ja. Aber ich mag alle meine Hunde, also so ist es nicht. Und
Das ist gut.
man wächst ja mit seinen Herausforderungen oder seinen Aufgaben. Also so ist es. Man lernt ja wirklich immer wieder. Es kamen ja auch noch andere Ausbildungshunde dazu und man lernt wirklich nochmal mit jedem Hund immer wieder was dazu. Auch ich lerne wirklich nochmal neue Sachen dazu.
Spannend, aber es ist ja auch cool, wenn man es dann auch weitergibt, dass man natürlich dann so ein ganz viele verschiedene Mittel an der Hand hat, mit denen man dann auf die Hunde eingehen kann und sagen, okay, wenn das nicht läuft, dann springst du vielleicht auf das oder auf das oder auf was anderes an. Dann hast du natürlich auch viele Möglichkeiten, mit den Hunden zu arbeiten. Ja.
Genau, du bist einfach ein bisschen flexibler geworden, weil du selber unterschiedliche Lernmethoden, Theorien und so weiter und so fort eben schon selber durch hast. Und so bist du flexibler, was es dir das Training an die Hunde passt.
Unser heutiges Thema sind die Anlagenprüfungen. Deshalb lass uns kurz drüber sprechen. Welche Anlagenprüfung gibt es denn bei den Vorstehhunden?
Ja, einmal ganz grob vorweg gesagt, vielleicht für diejenigen, die es interessiert, ich glaube, ganz viele wissen das nicht unbedingt. Also einmal Exkurs Anlagenprüfungen. Also Anlagenprüfungen dienen der Feststellung natürlicher Anlagen im Hinblick auf seine Eignung und zukünftige Verwendung in unserem vielseitigen Jagdgebrauch, eben als Jagdhund oder auch als Zuchthund. So, die jagdethische Forderung weist überwiegend die Arbeit nach dem Schuss zu. Deshalb ist fast überall oder eigentlich das Hauptaugenmerk auf die Feststellung der Anlagen und Eigenschaften eines sicheren Verlorenbringers. Dazu zählen eben der Nasengebrauch, der Finder- und Spurwille und vor allen Dingen auch, was oftmals unterschätzt wird, die Wesensfestigkeit. Also ganz grob gesagt, Anlagenprüfung, Feststellung unserer Anlagen der jungen Hunde, Anlagen-Zuchtprüfung, so können wir das benennen. Ja, im Groben und Ganzen teilen wir ein. Wir fangen im Frühjahr an mit den sogenannten Jugendsuchen. Man kennt es unter der VJP, also Verbandsjugendprüfung, oder aber auch das Derby. Das Derby gibt es bei dem Deutsch-Kurzer-Verband. Das ist eine eigene Zuchtprüfung nur für den Deutsch-Kurzer und hat auch noch mal eine etwas andere Prüfungsordnung, wie die VJP es hat. Ansonsten gehen alle anderen Vorstehhunde tatsächlich zu der VJP.
Okay. Genau, unsere zweite Anlagenprüfung ist die HZP. Wie ist es da?
Ja, HZP, also Herbstzuchtprüfung oder Schrägstrich Solms. Hier haben wir eigentlich das wieder die Unterteilung zwischen Deutsch-Kurzer und den anderen Vorstehhunden. Also HZP ist für alle anderen Vorstehhunde außer den Kurzer und der Deutsch-Kurzer hat dann wieder seine eigene Anlagenprüfung und zwar ist das die Solms. Genau.
Können wir ganz grob sagen, warum hat der Kurzhaar eine eigene Prüfung jeweils und die ganzen anderen Vorstehhunde eine zusammen? Oder warum wird da ein Unterschied gemacht?
Also wir können uns das anhand der Jugendsuche einmal thematisieren. Und zwar gibt es bei der VJP eine sogenannte Hasenspur. Also es ist eine Spurarbeit, die der junge Hund zeigen muss. Und der Deutsch-Kurzhaar-Verband hat das etwas anders formuliert in seiner Prüfungsordnung. Dort wird keine Hasenspur ausgeschrieben, weil man vorrangig gesagt hat, die Hunde müssen im Herbst mit dem Hasen abschließen und sollen sich dann im Frühjahr, wenn diese Prüfung stattfinden, auf die Hühner konzentrieren. Und somit entfällt bei dem Deutsch-Kurzhaar die sogenannte Hasenspur. Das heißt nicht, dass es dort nicht auch unter Umständen mal zu einer Hasenspur kommt. Und wenn die eben besonders gut waren oder eben ja durch Zufall passiert sind, so dass man sie bewerten kann, gibt es den sogenannten Andreasstern. Und das ist quasi die Hasenspur beim Deutsch-Kurzer. Aber vorrangig wird in den beiden Prüfungen keine Hasenspur durchgeführt. Das ist im Prinzip der eigentliche Unterschied. Ansonsten sind die Inhalte, was die Fächer betrifft, mehr oder weniger identisch, außer dass wir ein unterschiedliches Bewertungssystem dabei haben.
Wann im Jahresverlauf kommen denn die Jugendsuche und die Herbstzuchtprüfung und welche Fächer werden da geprüft?
Die Jugendsuche, also die VJP, ist ja die erste Prüfung, die ein Jagdhund in seiner Laufbahn ablegen kann. Hatten wir ja schon gesagt, März, April ist der Zeitraum. Und Unterschied zu dem Derby, was ja auch eine Jugendsuche ist und auch im Frühjahr absolviert wird, sind eben kleine Unterschiede in den Fächern. Bei der VJP wird eine Spurarbeit verlangt, also die sogenannte Hasenspur. Dann wird der Nasengebrauch bewertet, die Suche, das Vorstehen und die Führigkeit und der Gehorsam. Und dann ganz zum Schluss wird aber, dafür gibt es keine Punkte, aber mit eingetragen die Art des Jagds. Damit ist der Laut des Hundes gemeint, ob er vielleicht einen Sichtlaut gezeigt hat oder einen Spurlaut oder Laut an anderem Haarwild war. Das wird alles auf der Zensurtafel mit vermerkt. Und die Schussfestigkeit im Feld wird abgeprüft. Das ist so im Groben und Ganzen sind denn die Fächer. Hinzu kommen aber noch die Beurteilung der körperlichen Mängel und die Wesensbeurteilung. Das Derby von dem Deutsch-Kurzhaarverband ist ähnlich. Dort wird bewertet die Nase, Suche, Vorstehen und die Führigkeit. Anders aber hier gibt es noch die Punkte Arbeitsfreude und Gehorsam, die wiederum nicht benotet werden, aber eben festgestellt werden in Form von gut oder ungenügend oder sehr gut. Okay. Die werden einfach nur notiert. Auch hier findet die Beurteilung der körperlichen Mängel und der Wesensbeurteilung statt und auch genauso das Schießen im Feld.
Okay.
Unterschied nochmal zu der Benotung. Die VJP hat ein 12-Punkte-System vom JGHV und das Derby hat ein 4-Punkte-System. Das ist das eigene Bewertungssystem aus dem Deutsch-Kurzer.
Okay.
Das wäre so die erste Hürde, die unsere Jagdhunde nehmen. Und dann geht es weiter in Richtung Herbst, wo wir uns dann in der HZP bzw. Solms befinden.
Okay. Und ich kann meinen Kurzer aber theoretisch auch auf einer VJP führen, wenn ich das wollen würde. Also das wäre egal, wo ich ihn führe.
Ja, der Kurzer kann auch eine VJP laufen. Allerdings wird diese VJP nicht als Zuchtprüfung anerkannt. Das heißt, wenn ich mit meinem Hund in die Zucht möchte, dann bin ich darauf angewiesen oder sollte ich das Derby und die Solms laufen und kann noch on top als Zusatz, wenn es mir einfach Spaß macht und ich Lust daran habe, auch noch eine VJP und eine HZP mit dem Kurzer machen.
Okay, Genau, dann gucken wir auf die HZP kurz von den Fächern.
Ja.
Oder ein bisschen länger, das ist schon ein bisschen mehr.
Da kommt ein bisschen mehr dazu, genau, weil dann ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen und der Hund muss entsprechend weitergearbeitet werden und sollte auch schon im Apport durchgearbeitet sein, beziehungsweise ja, sollte das können, weil das ist eben Bestandteil. Also grob gesagt, teilen wir einmal auf bei der HZP in Anlagen- und Abrichtefächer. Also Anlagenfächer sind eigentlich quasi die Fächer, die wir bei der VJP auch schon geprüft haben, plus noch zusätzlich die Wasserarbeit, also das Stöbern mit der lebenden Ente, das ist auch eine Anlage. Die Hasenspur wird in der Regel jetzt nicht mehr geprüft. Es gibt unter Umständen auch noch eine HZP mit Spurarbeit, das muss dann aber wirklich gesondert ausgeschrieben sein und eigentlich finden die meisten HZPen im Herbst tatsächlich ohne Spurarbeit statt, weil, wie gesagt, das ja schon im Frühjahr bei den Hunden abgeprüft worden ist. So, Abrichtefächer wären dann, würde dazu zählen, einmal die Verlorensuche im Wasser, die Verlorensuche von Federwild, also in Form einer Verlorensuche, einer Federwildschleppe oder die Arbeit am geflügelten Huhn. Die meisten nehmen die Federwildschleppe, weil es am einfachsten umzusetzen ist und platzbedingt oder auch eben manchmal nicht anders machbar ist. Dann kommt noch die Haarwildschleppe dazu. Dann zählt die Art des Bringens. Das wird jeweils dreimal bewertet und daraus ergibt sich dann eine Endnote. Für nochmal zur Unterscheidung. Art des Bringens, damit ist immer der Rückweg der Schleppe gemeint. Also die Schleppe an sich ist immer der Hinweg und Art des Bringens ist dann der Rückweg.
Ab dem Schmeißt Moment, wo er aufgenommen hat, oder?
Genau. Sobald der Hund am Ende das Stück Wild aufgenommen hat und auf dem Rückweg zum Hundeführer ist, beginnt Art des Bringens. Schmeißt der Hund das Kaninchen in die Luft, legt er das ab, läuft er damit weg, kommt er gar nicht wieder, frisst das auf, buddelt er das ein, setzt sich vor mir hin, schmeißt vor mir hin. All diese Dinge gehen dann oder fließen dann in die Bewertung mit ein. Genau. Und dann haben wir noch einmal die Schussfestigkeit im Feld und auch am Wasser. So, was auch interessant ist, was manchmal untergeht, die Abrichtefächer, also die sogenannten Fächer, die ich quasi selbst so quasi hinschieben kann, da gibt es auch nur maximal 10 Punkte für. Mehr Punkte dürfen dafür nicht verteilt werden. Und in den Anlagenfächern, da können wir dann auch noch mal eine Note höher gehen. Also da darf dann auch mal eine 11 vergeben werden. Oder aber zum Beispiel für die Nase, also für den Nasengebrauch, darf es dann auch schon mal eine 12 geben. Wenn der Hund entsprechend dieses Verhalten mehrfach an dem Tag gezeigt und bestätigt hat. Herbstprüfung, also die HZP, sowohl die HZP als auch die Solms dürfen erst ab dem 1. September durchgeführt werden. Warum 1. September? Da beginnt die Jagdzeit der Stockente. Und wir müssen uns ja nun auch an Jagd- und Schonzeiten halten. Und weil wir ja in der Herbstprüfung mit einer lebenden Ente arbeiten und die Ente dann ja auch erlegen, müssen wir uns an die Jagdzeit halten. Und somit ist dieses Datum gesetzt. Und nach hinten raus ist kein Limit mehr oder weniger. Spätestens bis Ende Oktober sollten die ganzen HZP durch sein. Ja, maximal Zulassung der Hunde ist immer ein bisschen abhängig von den einzelnen Richtergruppen. Ich kann sowohl in Fachrichtergruppen richten, dann können sogar bis zu 20 Hunde an einem Tag geprüft werden. Findet in der Regel aber nicht statt. Die meisten Gruppengrößen betragen immer so 5 bis 6 Hunde. Bei der Solms zum Beispiel geht es gar nicht. Da ist festgelegt, maximal 6 Hunde mehr dürfen dort in einer Gruppe auch gar nicht sein. Was noch interessant ist, ist das Alter. Also wie alt darf mein Hund sein für so eine Prüfung, für so eine Anlagenprüfung? Es ist so, bei unseren HZP und VJP dürfen die Hunde in der Regel nicht älter als 24 Monate sein. Beziehungsweise gibt es dort Ausnahmen, wo man sagt, bis zu 3 Monate älter ist noch zulässig. Und alle Hunde, die im Kalenderjahr zuvor gewölft worden sind, werden für diese Prüfung zugelassen. Der Kurzhaarverband ist da ein bisschen knackiger. Die sagen, alle Hunde nach dem 1. Oktober gehen zur Prüfung im Folgejahr und sie dürfen nicht älter als 24 Monate. Das ist so im Groben und Ganzen Frühjahr, Herbst.
Okay, spannend. Das sind natürlich jetzt schon wieder jede Menge Fächer.
Ja, genau. Also es kommt tatsächlich im Herbst ein bisschen mehr dazu. Man soll sich davon aber bitte nicht erschlagen lassen. Empfehlenswert ist es immer für jeden Hundeführer, gerade für die Erstlingsführer, sich bitte mit der PO, also der sogenannten Prüfungsordnung, vertraut machen, weil es sehr viel Sinn ergibt und einen auch etwas beruhigt, wenn man weiß, was da auf einen zukommt. Ich habe es immer wieder oder erlebe es immer wieder auf Prüfungen, dass vor mir Hundeführer stehen, mich mit einem großen Fragezeichen angucken und sagen, ja, ich weiß jetzt aber überhaupt gar nicht, was hier alles so passiert. Und dann frage ich, hast du die Prüfungsordnung nicht gelesen? Nein, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Also auch da muss ich auch mal ein bisschen an die entsprechenden Hundetrainer oder Jägerschaften und Co. vielleicht auch mal ein Wort sagen, weil ich finde, ein gewisses Maß an Verantwortung sollte ich da auch mitbringen und auch meinen Schützling, sag ich mal, die sich nun schon bei mir in die Obhut begeben, denen auch wirklich diese Prüfungsordnung nahezulegen. Es macht schon Sinn, dass du genau weißt, du musst jetzt nicht jedes Wort auswendig können, das schafft man nicht. Dafür ist man viel zu aufgeregt. Aber man sollte schon wirklich einen kleinen Überblick haben, was da überhaupt vorkommt, was ich machen muss und vor allen Dingen, was da auch genau verlangt wird. Es ist ja nur eine Prüfungsordnung, eine Soll- und eine Muss-Bestimmung. Und es gibt auch einen gewissen Grad, wo es dann auch Unterschiede gibt, auch in der Benotung. Und manchmal werden da auch Dinge durchgeführt, die nicht ganz rechtens sind und die sich nicht mit der Prüfungsordnung übereinstimmen. Und dann habe ich auch mal das Recht und kann Veto einlegen. Das heißt nicht, dass man als Erstlingsführer jetzt da auf die Kacke hauen soll, aber Entschuldigung für die Wortwahl. Aber wenn man merkt, das läuft hier vielleicht doch nicht so ganz richtig, dann hat man, also sollte man wirklich das auch erwähnen und ansprechen. Und dafür macht es eben Sinn, dass ich genau weiß, was von mir verlangt wird, was wird von meinem Hund verlangt, was muss er können und was sollte er können.
Absolut. Also wenn man dann noch den Mut aufbringt, dann auch in dem Moment vielleicht zu sagen, können wir irgendwie nochmal oder kriege ich noch einen Durchgang, weil XY, das hat jetzt vielleicht nicht ganz gepasst. Das ist natürlich nochmal Next Level, das sich zu trauen, aber auch einfach schon zu wissen, was soll denn jetzt mein Hund überhaupt zeigen, und dann haben wir es vielleicht beide schon leichter, der Hund und ich auch. Auf jeden Fall.
Genau. Es gibt einem selber ein bisschen Gewissheit und Sicherheit auch, weil ich einfach schon weiß, was auch immer empfehlenswert ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass man selber mal mitläuft auf einer Prüfung. Dann habe ich auch den konkreten Ablauf direkt vor Augen und sehe, ach, damit fangen die morgens damit an, dann wird vielleicht das gemacht, so müsste das ungefähr aussehen. Also es gibt einem ja viel Einblick und man hört schon mal das ein oder andere Wort, was dort ausgesprochen wird. Man sieht schon mal eine Zensurentafel, man hört schon mal was über die Benotung, über die einzelnen Punkte. Auch das ist immer empfehlenswert, wenn man die Möglichkeiten hat, dann sollte man das bloß machen.
Auf jeden Fall, da hat man dann schon mal ein ganz anderes Gefühl, wenn man das schon mal gesehen hat und auch eben, wenn man nicht die Aufregung hat, selbst führen zu müssen sozusagen, sondern nur zugucken darf, dann kann man ja auch schon mal sehen, wie sieht es denn aus, was die anderen Hunde da machen, und dann habe ich ja vielleicht auch ein viel besseres Gefühl, was ich jetzt dann noch üben möchte oder was dann passiert. Dann bin ich vielleicht auch einfach nicht so aufgeregt an meiner allerersten Prüfung, wenn ich schon mal weiß, wie der Tag so abläuft.
Richtig, macht ja durchaus Sinn, weil wenn der große Tag naht, dann schläft man die Nacht vorher nicht richtig, dann vergisst man vielleicht vor Aufregung was zu essen, dann trinkt man nicht genug, dann merkt das sofort auch der Hund, weil man einfach komplett anders ist. Und wenn du da doch tatsächlich schon mal so einen Ablauf mitgemacht hast, gibt dir das einfach schon ein bisschen Sicherheit und auch ein Gefühl der, ja, sag ich mal, der Ordnung, und man weiß so, jetzt fahren wir da erstmal hin, dann wird erstmal das gemacht, dann werden erstmal Jagdscheine kontrolliert, dann wird eine Chipkontrolle durchgeführt, dann kann man das erste Mal durchatmen, dann gibt es eine Richterbesprechung und dann ist auch schon der erste Druck ein bisschen raus. Und wenn dann natürlich die Sachen gleich wirklich gut anlaufen, man vielleicht schon Glück mit dem ersten Hasen hat, denn ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf und dann macht das auch wirklich Spaß. Und man muss keine Angst vor Prüfung haben, absolut nicht.
Auf jeden Fall. Die allermeisten Richter sind wahnsinnig freundlich und nehmen einen auch gut auf als Erstlingsführer und nehmen einen an die Hand und helfen weiter bei allen Fragen.
Genau, man sollte nur morgens den Mut haben, weil es wird die Frage gestellt, ob es Erstlingsführer hier in der Runde gibt. Und dann sollte man auch den Mut haben, um sich zu melden, weil die kriegen jetzt keine gesonderte Stellung, aber die kriegen einfach ein bisschen eine andere Hilfestellung. Also die Richter gehen da schon mit, erklären nochmal genauer, geben auch nochmal den einen oder anderen Tipp. Kein Verbandsrichter lässt irgendeinen Hundeführer im Regen stehen. Auch diese Richter, also wir als Richter sind ja auch alle mal in den Situationen gewesen. Und auch ich bin ja auf beiden Seiten. Ich bin Richter und auch Hundeführer. Das heißt, ich kann mich absolut hineinversetzen in die gegenüberliegende Seite. Und auch ich bin jedes Mal vor jeder Prüfung aufgeregt.
Jetzt wollten wir noch kurz auf das Armbrust-Halt-Abzeichen eingehen. Was ist es und warum ist es jetzt im Kontext mit den Anlagenprüfungen relativ interessant?
Ja, das Armbrust-Halt-Abzeichen ist ein sogenanntes Leistungsabzeichen, was mein Hund erbringen kann während einer Verbandsprüfung. Ich muss das vorher angemeldet haben bei der Prüfungsleitung. Und Armbrust-Halt-Abzeichen ist der sogenannte Halt am Hasen. Das heißt, dass ich dann wirklich aber auch jede Möglichkeit, also jeden Hasen, den mein Hund gesehen hat, muss ich meinen Hund an diesem Hasen halten können. Das heißt, ich kann ihn ins Triller down, ich kann ihn runtertrillern oder aber ich kann einen Stopfpfiff benutzen, das ist jedem selbst überlassen, aber der Hund darf nicht diesem Hasen hinterhergehen. So, das ist die erste Hürde, absoluter Gehorsam an jeden eräugten, sichtigen Hasen. So, danach kommt dann noch die zweite Hürde. Wenn der Hase außer Sicht ist, dann wiederum muss der Hund gehen und sollte die Spur des Hasens ausarbeiten. Um dieses Armbrust-Halt-Abzeichen dann auch sicher bestehen zu können, wird die Spur bewertet von den Richtern und es muss mindestens ein sehr gut auf dieser Spur, also der Hund muss ein sehr gut auf der Spur zeigen. Und danach hat der Hund, wenn das dann alles geklappt hat, kriegt er eine Auszeichnung, das ist eine kleine Nadel für den Hut und ein grünes Kärtchen und dann hat er das Armbrust-Halt-Abzeichen bestanden. Für viele Hundeführer ist das eine Herausforderung oder ich sag mal eine Aufhübschung der Ahntafel, weil das natürlich eine interessante Mischung ist. Auf der einen Seite soll der Hund jetzt eine Spurarbeit arbeiten, gerade in der Jugendsuche, in der VJP, wo viele, viele Hunde total heiß gemacht werden und überhitzig auf den Hasen, dann sollen sie Spurarbeiten arbeiten bis nach sonst wo und dann plötzlich sollen sie den absoluten Gehorsam am Hasen zeigen. Also das ist immer so ein schmaler Grat, aber für viele Hundeführer ein kleiner Nervenkitzel. Und ich sage immer, wenn es gut läuft und man sich wirklich sicher ist, dann macht das. Ansonsten ist es für mich noch kein Muss in der VJP. Es ist schön, wenn es klappt, aber so ein Ziel würde ich mir dann eher in Richtung Herbst stecken. Weil dann kann ich schon ganz anders mit dem Hund auch arbeiten. Weil ich jetzt zum Beispiel einen jungen Hund habe, der von sich aus noch gehemmter ist und noch gar nicht richtig gehen will und vielleicht selber von mir gar nicht verstanden hat, jetzt soll ich eine Spur arbeiten, jetzt soll ich wieder keine Spur arbeiten, wird dann schnell zum Verhängnis auf der Prüfung, zur Unsicherheit beim Hund und wenn du Pech hast, hast du dann eine schlechte Hasenspur und das Armbrust-Halt-Abzeichen auch nicht bestanden. Also da sollte man abwägen, was in dem Moment wichtiger ist auch oder was, ja, was wir brauchen in dem Moment. Und auf jeden Fall, der VJP gehört nun mal die Hasenspur dazu. Das ist Pflicht in der Prüfung und die muss absolviert werden. Und entsprechend gibt es dafür ja auch Punkte. Und zumal, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und ich möchte mit meinem Hund noch internationale Prüfungen besuchen oder weitere Prüfungen, gibt es auch entsprechende Pflichtpunkte, die ich dann auch in den einzelnen Prüfungen erreichen muss. Und da unter anderem zählt auch die Hasenspur dazu.
Genau, das ist ja nochmal quasi nochmal ein separates Thema und das ist wahrscheinlich dann auch nochmal rassespezifisch. Die internationalen Prüfungen gehe ich ja nur in meinem Rasseverband. Oder? Ist das richtig?
Ja, genau. Genau. Jede Rasse hat so seine eigene, ja, On-Top-Prüfung nenne ich das mal. Wir können jetzt nicht jede einzelne Prüfung hier aufzählen. Das wird vielleicht ein bisschen viel, aber ich denke mal, am bekanntesten ist die Hegewaldprüfung. Das ist eine verschärfte HZP für die Drahthaare, also wirklich nur Verein Deutsch Drahthaar. Dann gibt es zum Beispiel die IKP, das ist die internationale Kurzhaarprüfung. Das ist eine Prüfung für den Deutsch Kurzhaar, genauso wie die Dr. Klemann Zuchtauslese. Prüfung. Dann gibt es internationale VGPen. Es gibt die Josef-Rauwolf-Zuchtausleseprüfung. Das ist zum Beispiel für den ungarischen Vorstehhund. Also es gibt tatsächlich in jeder einzelnen Rasse entsprechende Prüfungen, die eben international sind oder noch on top sind. Aber nicht unbedingt ausschlaggebend für unseren normalen Jagdgebrauchshund. Das ist wirklich vorrangig für die Hunde, die auch in die Zucht eingesetzt werden sollen oder vielleicht sogar auch verkauft werden. Denn die Züchter sind schon sehr daran interessiert, dass ihre Hunde und ihr Nachwuchs schon entsprechend auf den Prüfungen vorgestellt wird. Schön ist es natürlich auf internationalen Prüfungen, sorgt für eine Vergleichbarkeit mit anderen Hunden. Es steigert den Zuchtwert und auch, sag ich mal, den Namen des Züchters. Und es gibt dann auch von dem JGHV zum Beispiel einzelne Ehrennadeln oder eben Punkte für den entsprechenden Züchter.
In dem Kontext merken wir uns jetzt einfach mal, dass wir bei den Anlagenprüfungen, wenn wir noch ein bisschen weiter und größer denken, meistens irgendwelche Qualifikationslevel erreichen müssen, um uns für internationale Prüfungen zu qualifizieren.
Genau, es gibt immer ein gewisses Maß, was erreicht werden muss an Punkten. Auch das sollte man sich vorher durchgelesen haben, was die Anforderungen sind, wenn ich denn das möchte. Ansonsten ist man mit einer Anlagenprüfung und dann vielleicht noch einer VGP hinterher gut bedient und kann damit seinen Hund komplett jagdlich gebrauchen und einsetzen und ebenso auch für die Zucht. Also diese internationalen Prüfungen sind kein Muss. Ist schön, wenn man es hat, aber es ist eben on top.
Im Vergleich wahrscheinlich so im Mittel der Vorstehhundeführer ist es ja schon ziemlich gut, wenn ich überhaupt Anlagenprüfung plus VGP führe. Also
Genau. Die meisten sind damit zufrieden mit den Prüfungen, die du jetzt eben genannt hast, also VJP, HZP, VGP, und das ist auch schon eine ganz schöne Nummer. Das ist auch nicht mal eben so gemacht. Da gehört auch viel Arbeit dazu und es gibt auch ganz viele Hundeführer, die noch nie eine VGP geführt haben oder gar keinen Anreiz da drin sehen. Und wenn man das schon bis zur VGP geschafft hat, dann kann man schon stolz auf seinen Hund und auf sich sein. Und das würde mir persönlich immer reichen. Alles andere ist dann, wie gesagt, ja, wenn es passt, dann passt es.
so, dann schauen wir doch jetzt mal auf den jungen Hund oder auf den Welpen, wie ich den auf die Anlagenprüfung vorbereiten kann.
Das ist immer eine spannende Geschichte und es gibt solche und solche Antworten. Also in der ersten Linie fange ich an, mit meinem jungen Hund für die VJP zu trainieren. Für die VJP werden letztendlich keine großen Dinge verlangt. Also man sollte grundsätzlich mit einem Hund zur Prüfung gehen und zwar so, dass dieser Hund alle möglichen Fächer einmal durchlaufen hat. Also komplett unvorbereitet, auf gut Glück, geht grundsätzlich in die Hose. Und man muss dem Hund ja auch eine Möglichkeit geben, dass er das alles tatsächlich auch verstehen kann und wirklich mal durchlaufen hat. Das heißt, wir sollten im Frühjahr die Jugendsuchen fangen im März an. Die ersten Jugendsuchen laufen Mitte März. Und wir sollten anfangen, tatsächlich ab Januar, spätestens Januar, mit den Hunden rausgehen ins Revier und vor allen Dingen jetzt anfangen vorbereiten. Ich fange immer mit den Quersuchen an. Also schwierig ist es eben mit der Vegetation. Wir sind dann noch im Winter. Es ist kalt, es ist nass, es ist früh dunkel und es ist noch kein Grünzeug da. So, das ist schwierig, weil ich möchte ja meinem jungen Hund möglichst keine Leersuchen machen lassen, sondern von Vorteil ist es, wenn der Hund eben in die Suche geschickt wird, ins Feld, dass er auch wirklich was findet. Wir sprechen hier vorrangig von Niederwild. Also erstmal sollte man wirklich ein gut besetztes Niederwildrevier haben oder zumindest Zugriff auf so ein Revier. Das ist immer so die erste Sache, um die ich mich kümmern sollte. Wenn ich selber kein entsprechendes Revier habe, muss ich rumfragen, ein bisschen unter Nachbarn fragen. Und ich fange grundsätzlich an mit den Quersuchen oder mit der Suche. Es wird ja noch keine Planmäßigkeit verlangt, aber der Willen oder die Bewertung liegt eben auf den Finderwillen des Hundes. Also man muss als Richter oder wir wollen als Richter sehen können, dass der Hund schon den Drang hat und die Lust hat und er möchte was finden und er will was finden und er geht, er löst sich vom Hundeführer. So, und das ist somit für mich ganz wichtig, dass ich eben mit meinem Hund ins Feld gehe, möglichst früh, damit ich schon anfangen kann, den Hund zu lenken in die richtigen Bahnen und ihn zeigen kann, indem ich eben selber wirklich von Knick zu Knick laufe, zickzack über die Flächen. Und dass wir dann an Wild kommen. So, dann sollte die Hasenspur nicht vernachlässigt werden. Es ist immer von dem Hund abhängig, inwieweit der Hund, wie schnell er das verstanden hat. Es gibt Hunde, die brauchen eine Hasenspur und dann ist das Prinzip verstanden. Und dann braucht man auch nicht noch 20 Hasenspuren machen, weil nach gut kommt schlecht irgendwann und dann war es das wieder. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, der gar nicht gehen will, dann ist es auch mal angebracht, dass der Hund mal einen sichtigen Hasen bekommt. Dass er überhaupt erstmal verstanden hat, was hier von ihm verlangt wird, was es überhaupt für ein Tier ist, was es für einen Geruch mit sich bringt. Das hat nichts mit reines Hetzen zu tun. Das Wort Hetze ist im Jagdgebrauchshundewesen ein ganz furchtbares Wort, was da überhaupt nichts zu suchen hat. Wir lassen den Hund nicht unkontrolliert irgendwelches Wild hetzen. Sondern wenn der Hund jetzt beispielsweise auf der Hasenspur zufällig noch an den Hasen kommt und den Hasen sticht, ja, dann ist es ja ganz logisch oder sollte so sein, dass der Hund dann auch dran bleibt und hinterher geht. Aber nur durch solche Sachen entwickelt sich zum Beispiel auch der Laut des Hundes. Wenn ich einen jungen Hund grundsätzlich nur an der Leine führe und ihm nichts gestatte und sich selber mal entfalten kann, dann kann ich auch kein Laut bei diesem Hund haben. Aber dieses Wort Hetze hat hier in diesem Bereich nichts verloren. Vorbereitend für so eine Hasenspur, was von Vorteil ist, was wir auch machen, ist, dass wir einfach schon mal einen toten Hasen nehmen und mit dem toten Hasen generell erstmal eine Schleppe ziehen. Dass der Hund überhaupt erstmal mit der Nase auf den Boden bekommt und anfängt, sich zu konzentrieren, weil viele Hunde sind total überfordert, wenn sie jetzt so eine Hasenspur arbeiten sollen im freien Feld, überhaupt nicht wissen, was von mir verlangt wird, und dann ist da vielleicht noch ein anderer Hase quer und dann steht da oben noch ein Stück Rehwild auf und rechts steigt noch ein Gockel ab. Das ist totale Reizüberflutung. Das heißt, es ist immer gut, wenn man junge Hunde erstmal vorsichtig an und behutsam an so eine Schleppe ranbringt, auch mit der Schleppleine zusammen das ausarbeitet. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sieht man, es kommt immer mehr Sicherheit in den Hund rein und er fängt an, wirklich mit der Nase auf dieser Spur bzw. Schleppe zu arbeiten. Und wenn ich das Gefühl habe, der Hund saugt sich daran jetzt so richtig fest und hat wirklich den Drang nach vorne, dann ist der Moment gekommen, wo wir dann einen echten Hasen suchen. So.
Okay. Also ihr übt quasi erstmal, dass er lernt, sich über mehr als eine halbe Minute auf eine und das Gleiche zu konzentrieren, dass nicht alle 10 Sekunden was anderes wieder spannend ist und er immer sich umorientiert quasi. Und auch, dass er überhaupt erstmal versteht, welcher Geruch das überhaupt ist, auf den wir jetzt aus sind. Also, weil es sind ja für ihn wahrscheinlich ganz viele verschiedene Gerüche immer präsent, und dass er dann erstmal eine Verknüpfung kriegt zu, ach, der Geruch, es geht immer um den Hasen.
Genau. Wir müssen dem Hund ja die Möglichkeit geben, das Ganze zu verstehen, was ich da überhaupt von ihm will. Und mit der Schleppleine habe ich ja die Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren. Also ein kontrolliertes Nachgehen der Schleppe. Und nur durch Wiederholung, prägt sich das ja auch in diesen Hund ein. Es bringt ja nichts, wenn ich den Hund in die freie Suche lasse und er läuft 2 Meter auf dieser Schleppe und hat dann was anderes in der Nase oder auf der Spur und kriegt dann was anderes in die Nase und ist weg. Dann drehen wir uns ja nur im Kreis. Wir kommen ja aber dann in der Sache nicht weiter.
Absolut. Okay, also du beginnst mit den Suchen an sich und dann schaust du auch schon als nächstes auf die Hasenspuren, dass der Hund da Erfahrungen sammelt vor der VJP.
Ja, ich habe ganz gerne tatsächlich die Hasenspuren fertig, bevor die Rammelzeit losgeht beim Hasen. Weil ich muss sagen, zur Rammelzeit sitzen die Hasen deutlich lockerer als vor der Rammelzeit. Und dann passiert es eben schnell, wenn der Hund eine Spur arbeitet. Und er braucht ja nur dran vorbeilaufen und es liegt noch ein weiterer Hase in der Sasse und der springt sofort auf. Ne? Gerade die Rammler, die laufen dann sogar den Hunden teilweise ein Stück hinterher. Das sorgt wiederum für Verwirrung bei dem Hund, weil der Hund dann seine eigentliche Aufgabe vergisst. Das ist ja logisch, wenn vor ihm ein Hase abgeht, dass er da hinterher geht. Als ist Bewegungsreiz sofort natürlicher Instinkt des Hundes. Das heißt, ich habe es lieber, ich habe das vor der Rammelzeit einigermaßen gefestigt, das Verhalten, und der Hund weiß, was er da tun soll.
Okay. Wie gehst du das Thema Vorstehen an?
Vorstehen gehört auch dazu. Mache ich bevorzugt gerne an Knicks. Kurze Suchen an Knicks und der Hund wird auch erstmal abgesichert durch eine Leine. Also wir haben Geschirr und Schleppleine dran. Und man sollte sich dazu in seinem Revier auskennen und wissen, wo das Wild sitzt. Dann ist das Vorstehen nämlich auch eine schnelle Sache. Wir gehen gezielt an die Knicks ran, beachten dabei den Wind. Gerade bei den jungen Hunden ganz wichtig, immer mit Gegenwind arbeiten. Die sind noch nicht so, dass sie es schaffen, schon mit Rückenwind oder Seitenwind. Also macht es den Hunden einfach, möglichst zuerst so an den Knick rangehen, den Hund ranführen, Hund beobachten. Erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was macht der Hund jetzt da? Was kann ich jetzt an meinem Hund sehen? Passiert jetzt was? Kommt vielleicht eine Körperspannung? Bleibt der Hund vielleicht schon mal stehen? Passiert, also was in diesem Hund passiert? Weil das können ganz viele Hundeführer nicht. Die können den Hund nicht lesen und können nicht schon sehen, wenn viele Hunde zeigen schon in den Suchen, schon oft markieren die schon, zeigen schon mal an. Und all das bekommt der Hundeführer gar nicht mit. Und dann steht der Hund womöglich schon, steht da wirklich schon was vor und der Hund wird wieder abgepfiffen. Also auch das ist da, gehört dazu. Guckt euch den Hund an. Wie verhält er sich in entsprechenden Situationen? Und dann kann man sich noch einem anderen Hilfsmittel bedienen. Das ist zum Beispiel der Taubenwerfer. Wenn man gar kein stark besetztes Niederwildrevier hat, ich möchte möglichst mit Naturwild üben, ist aber nicht immer möglich, dann kann ich auch mit einem Taubenwerfer üben. Genau.
Also so, dass der Hund auf jeden Fall möglichst viele Erfahrungen sammelt oder so viele, wie er braucht, um dann in sein Verhalten reinzukommen.
Ja, es wird in den Jugendsuchen noch nicht verlangt, dass der Hund da komplett durchsteht. und feststeht. Das heißt, er darf auch einspringen, er darf nachprellen. Es geht erstmal vorrangig darum, dass also das Wild angezeigt wird. Wenn er nur kurzzeitig steht, dann reicht den Richtern das schon. Wir sprechen hier immer noch von einer Anlage. Auch das Vorstehen ist eine angewölfte Anlage und die muss gefördert und gefestigt werden. Und das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Das heißt, wir sollten nur dem Hund die Möglichkeit gegeben haben, eben schon mal unterschiedliches Wild kennengelernt zu haben. Es gibt Hundeführer, die üben nur an einer Wachtel. Wundern sich dann, wieso der Hund nicht am Fasan stehen kann. Ja, weil das eben einfach unterschiedlich auch eine Witterung ist. Also all diese Sachen möglichst frühzeitig durcharbeiten und den Hund die Möglichkeit geben, das an Wild kennenzulernen.
Das heißt, am besten das allererste, was ich mache, ist, wenn ich kein eigenes Revier habe, was so gut besetzt ist, mir ein Revier zu organisieren, wo ich dann üben kann. Weil wahrscheinlich ist es schwierig, dann 6 Wochen vor der Prüfung wild rumzutelefonieren und noch versuchen, irgendwo ein gutes Revier aufzutreiben, wo ich dann noch zum Üben gehen kann mit den 20 anderen, die jetzt auch ein Revier brauchen in der Umgebung.
Genau. Also man sollte sich ja im Vorfeld informieren, bevor ich mir einen Vorstehhund zulege. Ich lege mir ja keinen Hund als Jäger zu, nur weil der mir vom Äußeren gefällt, sondern ich mache mir vorher schon mal Gedanken, was möchte ich überhaupt mit dem Hund machen und wozu brauche ich den? Und das passe ich dem Hund, passe ich immer dem das Revier. Also der Hund wird an das Revier angepasst und nicht andersrum. Das ist immer erstmal der erste Gedanke. Und dann dementsprechend kann ich da mit dem Hund ja agieren und handeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein Niederwildrevier habe, passt der Vorsteher wunderbar rein. Jetzt habe ich aber vielleicht ein Niederwildrevier, was nicht so stark besetzt ist. Dann habe ich aber andere Möglichkeiten. Ich habe Reviernachbarn oder Familie, was auch immer. Nur vorher all diese Sachen abstecken und abklären, dass Möglichkeiten bestehen. Weil je mehr Möglichkeiten und Revier ich für den Hund habe, desto besser und einfacher wird ja die Ausbildung sein. Es bringt nichts, stundenlang mit dem Hund im Feld rumzuirren und vielleicht einen Fasan zu suchen. Damit komme ich ja nicht weiter. Das bringt dem Hund nichts und dem Hundeführer letztendlich auch nichts.
Und wenn ich wahrscheinlich immer nur den einen einzigen selben Fasan geübt habe, weil ich nur einen einzigen in meinem Revier habe, dann ist es auch nicht optimal. Also besser wäre es auf jeden Fall, wenn ich möglichst viele verschiedene Flächen mit dem Hund, mit vielleicht auch verschiedenem Niederwild, je nachdem, was ich möglich machen kann, zum Üben auftreibe.
Ja, genau. Und auch andere Strukturen dabei beachten. Mal ein Stück Acker, mal auf dem Grünland, mal an einem Knick hoch, mal durch ein Feldgehölz. All diese ganzen Dinge, die das Revier so anbietet, sind Möglichkeiten, Eventualitäten, die der Hund schon mal durchgemacht haben sollte, weil wir wissen ja nie, was uns auf der Prüfung erwartet. Wenn ich immer nur auf dem Grünland geübt habe, brauche ich mich nicht wundern, wenn der Hund auf dem Acker nicht sucht. Also all diese Sachen muss ich schon im Hinterkopf haben und eben meinen Hund da bestmöglichst drauf vorbereiten.
Noch prekärer wird die Lage oft zu den HZP mit dem Wasser. Das ist dann noch ein bisschen schwieriger oder es ist noch weniger häufig, dass man ein tolles Wasser zufällig bei sich im Revier hat. Das ist noch besser, dass man ganz früh guckt, dass ich mir ein paar verschiedene Gewässer organisiere, wo ich mit dem Hund üben kann.
Genau, Wasser ist das nächste große Thema, was auch wirklich mittlerweile schwer geworden ist. Es gibt kaum noch richtig gute Gewässer, die für die Hundeausbildung geeignet sind. Hinzu kommt, dass auch nicht jedes Wasser einfach so genutzt werden darf, gerade wenn wir mit der Ente üben wollen, also auch schon zu den Übungstagen. Für die Übungszwecke müssen wir einen Teich oder ein Gewässer benutzen, was abgenommen ist durch das Veterinäramt als zugelassener Teich. Und da gibt es entsprechende Anforderungen, an die man sich halten muss und die gibt auch nicht mehr jedes Wasser her. Nichtsdestotrotz sollte man frühzeitig mit Wasser anfangen. Wasser wird oft unterschätzt, gerade mit den jungen Hunden. Was Hänschen nicht lernt, lernt der Hans nimmermehr. Also das ist so ein bisschen mein kleiner Lieblingsspruch, weil gerade mit so einem jungen Hund oder einem Welpen kann ich ja alles Mögliche mitnehmen. Es ist ja ein seichter Bachdurchlauf, es ist ein kleiner Tümpel, es sind Pfützen, aber auch das muss einfach genutzt werden. Jeder Hund kann schwimmen, aber viele denken dann immer, wenn wir dann so in die Herbstvorbereitung gehen das erste Mal an den Teich, ja, wieso, der Hund kann doch da jetzt reingehen und losschwimmen. Und frage ich immer, warst du denn schon mal? Bitte?
Theoretisch bestimmt.
Theoretisch ja, praktisch nein, weil dann kommt immer die große Frage, wart ihr denn schon mal im Wasser? Ja, nee, der muss das doch auch so können. Ja, und dann gehen nämlich die großen Probleme los. Der Hund war noch nie zuvor im Wasser. Und dann geht uns einfach Zeit verloren. Auch hier ist das Thema Zeit. Entsprechend frühzeitig anfangen. Vorher organisieren. Wenn man selber keine Möglichkeiten hat in seinem Revier, dann wendet man sich an die Jägerschaften, an den Landesjagdverband zur Not. Man sucht sich entsprechend Gruppen oder Kurse, weil die haben immer einen irgendeinen Zugriff auf ein Prüfungsgewässer. Oftmals sind es dann auch schon Prüfungsgewässer. Also da sollte man sich rechtzeitig wirklich drum bemühen. Eigentlich fängt man an, im Frühjahr sich schon einen entsprechenden Platz für den Herbst zu suchen.
Ist ja auch super, wenn ich schon weiß, vielleicht bei welcher Gruppe ich die HZP führen will und dann die Wasserübungstage auch schon nutzen kann. Vielleicht tatsächlich schon mal an dem Prüfungsgewässer dann auch geübt habe mit dem Hund. Ist ja für mich auch ein Riesenvorteil, weil ich dann mich schon viel sicherer fühle, weil ich weiß ungefähr, wie sieht's aus, was ist gefragt von uns. Und der Hund vielleicht auch einfach, wenn er schon mal da war, beim zweiten Mal weiß, okay, da waren wir das letzte Mal im Wasser, da sind die ganzen Fächer, so ist das gelaufen.
Ja, es gibt Sicherheit für den Hundeführer auf jeden Fall, wenn er das Ganze hier schon mal, das ganze Wasser schon mal gesehen hat und schon mal an Ort und Stelle gewesen ist, weil man sich dann einfach auskennt und eben weiß, wie es abläuft. Für den Hund ist es nicht immer von Vorteil. Für manche Hunde wird es dann einfach auch langweilig, wenn sie jetzt schon fünfmal an dem gleichen Teich gewesen sind und dann noch ein sechstes Mal arbeiten sollen und das sechste Mal ist dann die Prüfung. Dann sagen die irgendwann auch, naja, ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal umrundet und dann fehlt da so ein bisschen die gewisse Spannung. Also man kann es dann auch ganz schnell übertreiben und dann rutscht es in das Negative. Also da sollte man wirklich ein bisschen beachten und lieber zwischendurch mal Pause machen, weil ich sage auch immer, Dinge, die sitzen, die braucht man dann auch nicht mehr ewig lange üben. Wir Menschen verfallen ja leider dazu, immer nur Dinge zu üben, die wir können und die sitzen und Sachen, die nicht funktionieren, die werden dann immer verdrängt. Und so ist es dann auch bei solchen Sachen. Also wenn der Hund am Wasser funktioniert und das alles macht, dann ist weniger mehr.
Okay, das merken wir uns auf jeden Fall. Generell die Tatsache, wenn was schon richtig gut sitzt, dann wende ich mich doch eher nochmal den unangenehmen Themen zu, wo wir vielleicht doch noch Schwierigkeiten haben und nochmal nachjustieren müssen oder irgendwie dran arbeiten sollten.
Genau, das ist auf jeden Fall von Vorteil.
Sind wir dann schon nach der VJP, wenn wir ans Wasser gehen? Welche anderen Aspekte müssen wir dann noch üben für die HZP?
Ja, wir sind dann im Bereich Apport. Also der Apport kommt jetzt ja hinzu. Wir sollten möglichst nach der VJP direkt mit dem Apport beginnen. Wer es schon schafft, also es gibt ja keine Musterlösung, man kann auch gerne schon vorher anfangen. Auf jeden Fall geht es dann so weit über, dass ich spätestens im Mai, Juni anfangen sollte, tatsächlich auch mit Wild zu üben. Also der Hund muss dann auch anfangen und vor allen Dingen frühzeitig, bitte nicht erst einen Tag vor der Prüfung dem Hund das erste Mal ein Kaninchen vorlegen. Das wird dann meistens nichts. Wenn der Apport vernünftig und kleinschrittig aufgebaut ist, ist eigentlich der Übergang von Dummy auf Wild eher das kleinste Problem.
Also würdest du sagen, es ist eine gute Möglichkeit, mit einem Dummy anzufangen im Apport?
Ja, grundsätzlich. Bitte erst einmal alles mit einem Dummy aufbauen, weil da habe ich einfach auch die Möglichkeit und kann auch mal mit dem Hund schimpfen oder auch mal sagen, so, jetzt aber auch mal nicht, jetzt ziehen wir es auch mal durch. Weil wenn das da schon nicht sitzt, also wenn der Hund schon beim Dummy Probleme macht oder das Dummy schon nicht bringt, dann bringt der auch keine Ente. So, und wenn ich jetzt anfange, nachher, wenn wir mit Wild arbeiten und ich da anfange, mit dem Hund zu schimpfen, dann kann es irgendwann passieren, dass ich ihm das Wild matig mache und er gar nichts mehr anfasst. Das heißt, die Vorarbeit, die eigentliche Vorarbeit wird komplett im Dummy aufgebaut. Und zwar so, dass das hundertprozentig sitzt. Dass der Hund dahin geht, aufnimmt, bringt, ohne großartig über irgendwas anderes nachzudenken. Und dann kommt der Übergang auf Wild. Und das funktioniert in der Regel eigentlich ganz unproblematisch. Okay. Und auch hier geben wir den Hunden dann eine gewisse Zeit, dass er auch ein paar Mal ein Kaninchen bringen kann, auch vielleicht auch ein paar Mal öfters, auch so, dass das sich dann einfach auch festigt bei dem Hund und dann kann man wirklich, wenn man das kleinschrittig, engmaschig aufbaut, hat man bis zum Herbst keine Probleme damit.
Wie übst du dann oder wie würdest du sagen, ist es gut, sich auf die Schleppen vorzubereiten, jetzt vor der HZP, wenn ich jetzt schon einen Apport habe, der auch mit Wild funktioniert, sichtig oder dann vielleicht auch eben nicht mehr sichtig?
Ja, Schleppenarbeit ist dann das nächste Thema. Die werden oftmals viel zu früh gezogen, wenn dann der Hund noch gar nicht richtig den Apport oder den Aufbau verstanden hat. Dann meinen alle schon, komm, jetzt ziehen wir mal eine Schleppe, weil der Hund muss ja mal was anderes machen. Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn der Hund die Schleppe ausarbeitet und am Ende dann mit dem Kanickel verschwindet, ne? Oder was anderes damit macht. Weil der Weg dann von Hundeführer zum Stück Wild eine enorme Strecke meistens dann schon ist. Dann würden ja auch schon Schleppen gezogen, die dann gleich bis nach sonst wo gehen. Also das bitte nicht. Erstmal den Apport komplett aufbauen mit Wild unproblematisch. Dann werden die ersten Schleppen gezogen und diese kann man dann auch an der Schleppleine ausarbeiten. Also man kann zusammen mit seinem Hund auf diese Schleppe gehen, den Hund ansetzen, zu dem Stück Wild gehen und wieder zurückgehen. Den Ablauf ein paar Mal machen, dann hat der Hund das in der Regel verstanden und dann kann er auch ohne Schleppleine gehen. Wir wollen ja nur, die Richter wollen bei dieser Schleppenarbeit eben sehen, dass der Hund die Schleppe ausarbeiten kann, auch mit entsprechenden Winkel und Haken und dass er eben den Willen hat, das zu finden und dann am Ende angekommen, nicht mehr lange rum überlegt, sondern direkt aufnimmt und sich auf den Rückweg begibt.
Die Winkel und die Haken sind ja auch öfter mal eine Tempofrage. Wenn ich dann natürlich mit Vollspeed drüber rase, kriege ich eventuell nicht jeden Winkel mit und schieße dann erstmal 20 Meter weiter, bis ich merke, oh, Schleppe war ja schon zu Ende. Und dann passiert es ja auch gern, dass sie dann wieder in die Suche gehen und sagen, ah, okay, ja, irgendwo finde ich dann wieder meinen Anfang.
Genau, das passiert auch oft, sieht man auch oft auf Prüfungen, dass die Hunde übermotiviert sind und entsprechend am Schleppen anfangen, quasi erstmal losrasen, sag ich mal, vor Übermut. Dann natürlich die Schleppe überlaufen, weil vielleicht schon der erste Haken oder stumpfe Winkel da war, so wie es in der PO vorgeschrieben ist. Das ist aber nicht gleich negativ anzukreiden. Wenn ich dann sehen kann als Richter, dass der Hund das festgestellt hat, dass er überlaufen hat, sich aber sofort anfängt wieder zu korrigieren, selbstständig korrigiert und zurückarbeitet und die Schleppe dann wieder anfällt, dann ist das alles wunderbar. Man kann das versuchen, ein bisschen zu Hause vorzuüben. Ich kann den Hund an die Schleppleine nehmen, ich kann ihn ausbremsen, ich kann bewusst mehr Haken und Winkel einarbeiten, sodass der Hund wirklich von Anfang bis Ende mit Konzentration arbeiten muss. Wenn ich immer nur eine Schleppe geradeaus ziehe, ist das für den Hund ein Automatismus? Er wird da angesetzt, rast 500 Meter nach vorne, nimmt das Kanickel und kommt zurück. Da muss ich natürlich agieren und ein bisschen dem Hund entgegenkommen und fange dann bewusst an, wirklich viele, viele Winkel und Haken einzusetzen. Aber auch das nicht erst einen Tag vor der Prüfung, sondern schon ein paar Wochen vorher möglichst.
Wie viele Durchgänge brauche ich denn mit meinem Hund in dem fertigen Zustand der Übung, die ich nachher an der Prüfung zeigen will? Also du sagst, okay, ein Durchgang ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Brauche ich 10 oder brauche ich 50? Oder was ist so der Erfahrungswert? Wann ist das relativ zuverlässig vielleicht?
Nee, auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Das ist immer abhängig vom Hund, vom jeweiligen Hund. Der Hund ist ein Individuum. Es gibt Hunde, die haben das mit einmal Schleppenarbeit das Prinzip verstanden. Und dann läuft das. Es gibt aber auch Hunde, die müssen 50 Schleppen laufen oder noch mehr Schleppen. Also auch das kann man, da gibt es keine Pauschalmusterlösung. Das muss man immer abhängig von dem Hund machen. Und natürlich übe ich ein paar mehr Schleppen und ich übe auch alle Eventualitäten, die vielleicht passieren könnten. Also ich ziehe mal eine andere Schleppe über eine Schleppe. Ich baue mal eine Verleitung auf. Ich stelle mal den Schleppenzieher direkt hinten an das Kaninchen ran. Ich ziehe mal extrem nasses Wild. Also ich versuche möglichst alle Dinge oder Ereignisse mit einzubauen, die vielleicht dann tatsächlich auch auf so einer Prüfung vorkommen könnten, damit es eben nicht zu Verwirrungen beim Hund kommt.
Weil gerade der Aspekt mit andere Menschen oder auch die vielleicht noch Zuschauer, die Richter, wenn ich tatsächlich, was ja doch oft vorkommt, dass ich eigentlich hauptsächlich mit meinem Hund alleine arbeite, dass der Hund dann doch maximal verwirrt ist, dass dann anders riechende Menschen da in der Nähe vielleicht sich auch nicht so toll verstecken und der Hund dann denkt, oh Gott, was ist denn da hinten noch Interessantes? Oder die Richter latschen hinter einem her, dass der Hund da total verwirrt ist, wenn er das überhaupt noch nie gesehen hat.
Genau, auch das gehört dazu. Bitte nicht nur alleine mit seinem Hund üben. Der Hund muss lernen, in einer Gruppe zu laufen. Ganz viele Hunde haben ein Problem damit, wenn nicht sie dran sind, sondern ein anderer Hund arbeitet. Und dann verlieren die sich in ihrer eigentlichen Konzentration und Aufgabe. Also auch das sollte dringendst geübt werden, auch mal mit anderen Teilnehmern, auch mal mit Leuten, die direkt hinter dir als Hundeführer stehen, die vielleicht ein bisschen unbedarft und tollpatschig sind, die vielleicht auch noch mal da rumlaufen oder sich noch mal lautstark unterhalten. Also all diese Dinge müssen einmal durchgespielt sein. Und ihr habt immer die Möglichkeit als Hundeführer, auch auf einer Prüfung, wenn die Richter euch zu nahe stehen. Normalerweise haben die Richter sich bei den Schleppenarbeiten zurückzuziehen und ein gewissen Maß Abstand zum Hundeführer zu halten. Viele Richter machen das nicht, nicht aus Absicht, weil sie in dem Moment nicht darüber nachdenken. Dann dürft ihr einfach ein paar Meter vorgehen. Ihr dürft auch den Arm heben, euch ein bisschen bemerkbar machen, weil der Hund, wenn er auf dem Rückweg der Schleppe ist, der sieht euch da nicht. Der sieht da eine Kolonne Menschen stehen und kann ganz schwer daraus differenzieren, wo ist denn jetzt mein Hundeführer? Also macht euch in dem Moment möglich. Ihr greift nicht ein bei Fehlverhalten. Das ist ja kein Fehlverhalten. Aber ich darf meinen Hund immer positiv unterstützen und darf auch mal den Arm heben und mich erkenntlich.
Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, wahrscheinlich, wenn ich mich mit der Prüfungsordnung auseinandersetze, dass ich dann feststelle, was darf ich denn auf dem Rückweg von der Schleppe, da darf ich einwirken, darf ich mich bemerkbar machen, was führt zu Punktabzug und was ist völlig okay in der Prüfung.
Genau, also eingreifen bei Fehlverhalten ist ja in dem Moment, wenn der Hund auf dem Rückweg ist und er legt das Kaninchen ab und ich sage Apport. Dann habe ich eingegriffen, weil der Hund das Kaninchen abgelegt hat. Das führt zu Punktabzug. Ganz klar, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das sollte in der Regel nicht passieren. Aber auch das würde ich in dem Fall als Hundeführer in den Kauf nehmen, bevor der Hund gar nicht mehr bringt. Dann habe ich einen Punktabzug, aber ich bin nicht durchgefallen. Kommt der Hund nämlich nicht mehr, dann war es das für uns. Ansonsten, wenn der Hund normal arbeitet und alles so läuft, wie es sein soll, dann darf ich meinen Hund einfach unterstützen und auch, ich darf auch meinen Hund loben. Also ich darf schon noch sagen, ja, du bist aber ein Feiner oder so. Das darf man. Das soll nicht ausarten. Ich soll da keine Arie veranstalten und einen Tanzkreis aufmachen. Aber ich darf schon mal ein feines, lobendes Wort erwähnen oder auch mal den Arm heben. Also das ist durchaus möglich. Und würde ich auch immer empfehlen, weil warum soll ich mich als Hundeführer nicht über die Arbeit, über die gute Arbeit des Hundes freuen?
Wichtiger Punkt auf jeden Fall, wenn man das im Hinterkopf hat, dass man auch nicht so unsicher ist und dann da steht und darf ich jetzt überhaupt und darf ich mich bewegen und darf ich was sagen? Das ist ja auch für den Hund vielleicht dann wieder verwirrend, wenn ich dann so ganz unsicher da in der Gruppe von anderen Hundmenschen stehe. Da weiß er gar nicht, muss ich es jetzt dir bringen oder irgendeinem von den anderen da oder?
Genau, und das steht sogar auch in der Prüfungsordnung drin. Nochmal wieder ein Grund, warum man diese Prüfungsordnung unbedingt vorlesen sollte. Da steht drin, bei korrektem Verhalten des Hundes und Arbeiten des Hundes darf man seinen Hund auch loben. Und das ist für uns Hundeführer, gerade für die Erstlingsführer, eine wirklich wichtige Sache.
Okay, jetzt haben wir eigentlich die Fächer schon ganz gut durch im Vorbereitungsthema. Oder hast du jetzt noch einen Aspekt, der dir wichtig ist?
Ja, wo ich nochmal gern drauf eingehen möchte, weil das oft unterschätzt wird, ist die Beurteilung der körperlichen Mängel. Also auf jeder Verbandsprüfung kommen die Richter und prüfen einmal das Gebiss des Hundes und die Augen und die Hoden bei den Rüden. Und es gibt eben manchmal auch sehr unbedarfte Richter oder auch grobe Richter, die in dem Moment vielleicht nicht so richtig darüber nachdenken, auf den Hund zurennen und dann den Fang aufmachen und da irgendwie wie wild in den Zähnen rumgucken. Also übt mit euren Hunden, bevor ihr zu dieser Prüfung geht, lasst die Hunde anfassen von allen möglichen Menschen. Die Ohren mal über die Ohren streichen, die Ohren mal aufmachen, in die Zähne schauen, mal eine Pfote heben. Also, dass der Hund es einfach gewohnt ist, dass er angefasst wird. Und auch mal vielleicht ein bisschen grober angefasst wird, weil es gibt einfach manchmal Richter, die greifen vorne über den Fang, drücken die Lefzen gegen die Zähne und das tut den Hunden weh. Aber der Richter denkt da in dem Moment nicht drüber nach. So dass der Hund auf alle Eventualitäten, die vielleicht passieren könnten, vorbereitet ist und das da nicht zum allerersten Mal erfährt. Also das ist noch so ein Tipp. Das bringt viel mehr Sicherheit und Ruhe auch in den Hund rein und in den Hundeführer, weil oftmals wird die Zahnkontrolle schon vor dem eigentlichen Prüfungsbeginn durchgeführt. Und auch Chip, also genau. Und es ist eben nicht nur im Hinblick auf die Prüfung, sondern auch für euch zur Erleichterung bei Tierarztbesuch und Co. Also das ist einfach eine Sache, die muss der Hund aushalten können.
Auf jeden Fall auch ein total wichtiger Aspekt. Das heißt, wir merken uns auf jeden Fall, dass es super hilfreich ist, wenn ich mir die Prüfungsordnung einmal anschaue, wenn ich es dann
Ja.
schaffe, die Sachen schon so zu trainieren, dass ich das Verhalten schon fertig habe, bevor ich zur Prüfung gehe und das auch schon gefestigt ist und dass ich zusätzlich versuche, mir auch die verrücktesten anderen Situationen noch auszudenken, was könnte denn im schlimmsten Fall da passieren oder was könnte für meinen Hund da jetzt noch irgendwie neu oder verwirrend sein, was könnte ich schon mal einbauen in mein Training, dass der Hund nicht überrascht davon ist, dass jetzt, ja, was da alles passieren kann. In der Schleppe kann im schlimmsten Fall direkt nebendran nochmal ein Hase aufstehen und er muss trotzdem im besten Fall die Schleppe weiterarbeiten und nicht dann mal den Hasen.
Genau, ich habe ja als Hundeführer die Möglichkeit, das alles vor den Prüfungen durchzuspielen. Ich kann das ja alles mal ein bisschen simulieren. Ich kann noch mal meinen Hund ablegen und kann mit Bewegungsreizen spielen. Ich kann Bälle werfen. All diese Sachen, da bin ich ja, ich habe einen großen Spielraum oder Freiraum, was das Thema betrifft. Und alles, was der Hund schon mal durchgelebt hat, das festigt sich ja auch und es lernt ja auch. Also es macht schon Sinn. Und man sollte sich auch, wenn man Erstlingsführer ist, entsprechend Gruppen an, also orientieren an Gruppen oder Jägerschaften, sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Bitte nicht alles komplett alleine probieren. Man verläuft sich, man kriegt dann da nicht den richtigen Dreh rein und vor allen Dingen vergisst man, was dann in den Hintergrund fällt, ist dieses Training in der Gruppe. Weil in der Prüfung laufen alle Hunde zusammen. Unter Umständen laufen die Hunde nacheinander und jeder Hund macht einen Suchengang. Dass ich einen Hund habe, der dann nicht auf die Idee kommt, mit den anderen Hunden das Spielen anfängt, sondern bei seiner Sache bleibt und seine Aufgabe zu Ende führt, auch das muss trainiert werden. Das sind immer noch wahnsinnig junge Hunde, die wir da vorstellen. Und dass die natürlich, wenn sie gut sozialisiert sind, lieber untereinander zusammen im Feld toben und spielen würden, ist ja eigentlich ganz logisch. Aber da muss dann die Entscheidung her und sagen, nee, komm, das müssen wir jetzt hier erstmal fertig machen. Und das sind alles so Dinge, auf die kann ich meinen Hund wunderbar frühzeitig und rechtzeitig vorbereiten.
Auf jeden Fall, das ist ja sehr wichtig. Macht auch einfach ein besseres Bild an der Prüfung, wenn das nicht dann jedes Mal, wenn ich ihn losschicke, erstmal versucht, da bei jedem irgendwie irgendwo einen Futterbrocken zu kriegen oder nochmal mit einem zu spielen oder, sondern dass er wirklich weiß, okay, Arbeit bedeutet Arbeit und Freizeit ist Freizeit so.
Genau, das muss eben ganz klar differenziert sein. Es kann immer mal was schiefgehen. Auch da drücken die Richter dann ein Auge zu, aber im Groben und Ganzen muss der Hund oder sollte der Hund schon seine Aufgaben verstanden haben, die er da zu machen hat.
Würdest du sagen, dass du einen Aspekt hast, den du besonders häufig siehst, den du jetzt vielleicht gerade Erstlingsführern nochmal ans Herz legen würdest, zu üben oder was ganz oft nicht gut funktioniert? Da hatten wir jetzt auch schon einige Aspekte zwischendrin.
Ja, also wie gesagt, ganz wichtig, was auffällt, ist eben das Üben oder das Laufen in der Gruppe. Also das fällt immer wieder auf, dass der Fokus da oder der Schwerpunkt nicht in dieses Gruppentraining gelegt worden ist, sondern mehr oder weniger jeder für sich selbst geübt hat und dann ganz schnell die Konzentration der Hunde weg ist. Dann Konstitution, Kondition. Oft wird unterschätzt, dass diese Prüfungstage sich über Stunden ziehen, gerade die Jugendsuchen. Wenn ich in ein Revier komme, wo die Hasen nicht so gut vorhanden sind, wie sie es eigentlich sein sollen, dann laufe ich. Und dann laufe ich auch mal bis zu 3, 4 Stunden, bis wir Hasen suchen. Die Richter sind ja nun schon bemüht, den Hunden möglich Hasen auch zu geben und suchen dann auch. Das wird oft unterschätzt. Also das ist dann für die Hunde anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Sie sind an der Leine, es sind andere Hunde da, es geht vielleicht irgendwo noch ein Stück Rehwild ab und ich muss hier konzentriert übers Feld laufen, obwohl ich hier eigentlich lieber im Freilauf wäre. Dann kommt die Vegetation hinzu. Wir haben vielleicht schon höheres Gras, das Getreide kommt, dann kommen schon die wärmeren Tage. Also wenn wir schon mal Jugend suchen, wir haben Jugend suchen schon mal bei 25 Grad geführt. Auch das das sind alles Dinge, die den Hund schnell platt machen lassen. Dann hat der 4 Hasenspuren gearbeitet und soll dann noch 3 Suchengänge machen. Also entsprechend den Hund wirklich vorbereiten. Und das reicht nicht nur einmal in der Woche mit dem Hund für eine halbe Stunde ins Revier gehen und eine Suche üben. Dann hält der Hund diesen Prüfungstag nicht durch.
Absolut. Oder es bricht halt dann doch so stark ein, leistungsmäßig, dass man sieht, okay, die ersten Spuren oder auch die ersten Suchen waren dann wirklich schön und hinten raus nimmt es dann rapide ab.
Genau, das wäre ja schade, wenn der Hund das eigentliche Können hat und es zeigen kann, aber er konditionell einfach nicht mehr auf der Höhe ist. Und dann irgendwann müssen wir auch mal sagen, dann geht es auch nicht mehr. Ne? Wir können den Hund ja nicht an seine kompletten Grenzen bringen. Das heißt, je besser ich den Hund vorher trainiere und aufbaue an also an Muskulatur und Kondition, desto besser kann es ja dann in der Prüfung laufen.
So, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall jetzt schon einen ganz großen Bereich abgedeckt, was die Anlagenprüfungen angeht. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir mal darüber sprechen, wieso der junge Frosch, die Hund Richtung Anlagenprüfung und bis zur HZP trainiert werden kann oder vorbereitet werden kann. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema für fast jeden Erstlingsführer. Und da
Ja,
gibt es ja
das ist auch
doch.
ein Thema, wo man lange drüber reden kann. Aber man soll sich einfach wirklich Hilfe suchen und man soll keine Angst haben. Es sind alle immer sehr bedarft und unterstützen.
Super. Sag uns doch kurz, wo man dich erreichen kann und wo, was du anbietest an Trainings oder Prüfungsvorbereitung.
Ja, ich bin hier im Raum Lüneburg unterwegs, in und um Lüneburg, also zu finden einmal auf Instagram unter Jagdhundeakademie oder aber www.jagdhundeakademie-vogt.de. Das ist meine Website. Auf der Website stehen eigentlich alle, ja, wichtigen Informationen und Angebote, was wir so derzeit machen. Wir bieten einige Workshops und Seminare an zu unterschiedlichen Themenpunkten. Aber auch HZP-Vorbereitung, VGP-Vorbereitung, also so eigentlich das volle Prüfungsprogramm. Auch nicht nur für Jagdhunde, auch für nicht jagdlich geführte Hunde oder aber zum Beispiel auch ältere Hunde, einfach nochmal wieder zur Auffrischung.
Super, das klingt spannend. Also alle, die da in der Nähe sind oder auch vielleicht Urlaub machen und gleichzeitig trainieren wollen, sind da gut aufgehoben bei euch.
Ja, die dürfen sich gerne alle melden. Wir bieten auch so Intensivtrainings an. Also wir machen das auch schon nach den Wünschen der Kunden. Also wie gesagt, gerne anrufen, fragen. Wir sind für alles offen.
Wunderbar. Dann, wenn du noch irgendwas hast, was du noch loswerden möchtest? Ansonsten.
Nein, also ich wünsche allen teilnehmenden Prüflingen, die jetzt noch zu VJP gehen, auf jeden Fall ganz viel Suchenglück und Waldmanns Heil und lasst euch bitte nicht verunsichern und habt auf jeden Fall keine Angst. Wir Richter sind eigentlich immer sehr bemüht und nett und wollen zusammen mit euch einen schönen Tag verbringen.
Wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich, wünsche dir noch eine gute Zeit und bis demnächst.
Ja, danke, liebe Eva, und ich hoffe, wir hören uns bald noch mal wieder.
Das war auch schon die aktuelle Folge Voran am Port. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao.